Ich möchte heute auf ein anderes Thema kommen. Und das ist ein Thema, über das ich schon öfter gesprochen habe, an das ich mich immer wieder rantasten muss. Und das Problem ist, ich kann euch nur so weit führen, wie ich selber bin. Von daher ist es begrenzt, was ich euch heute Abend geben kann. Ja? Ich versuche euch das aus dem Wort Gottes zu zeigen und hoffe, dass Gott selber zu euch spricht. Ich möchte euch was aus Gottes Wort zeigen. Vielleicht habt ihr selber schon drüber nachgedacht. Aber es ist was mich sehr bewegt, wo ich immer wieder drüber nachdenke, immer wieder drüber spreche auch. Und was mit Gottes Gegenwart zu tun hat. Wisst ihr, dass es einen Wunsch Gottes gibt? In Gottes Herzen gibt es einen Wunsch, der noch nicht erfüllt ist. Gott hat einen Wunsch, der noch nicht erfüllt ist. Den gibt es schon seit langer Zeit. Normalerweise denken wir eigentlich immer, Gott sollte sich doch für unsere Wünsche interessieren. Herr, wir haben doch einen Haufen Wünsche. Wer interessiert sich für Gottes Wunsch? Ja? Stellt euch vor, Gott hat einen Wunsch und er hat ihn nicht erfüllt. Und wir sind die Einzigen, die den erfüllen können. Eigentlich kommen wir mehr so zu Gott, dass wir sagen, Herr, ich habe eine ganze Tüte voller Wünsche und ich finde eigentlich, du sollst dich dafür interessieren und du sollst da was tun damit. Nachdem Gott die Welt geschaffen hatte, war Gott noch nicht am Ziel. Kann man das sagen? Ja, er war noch nicht am Ziel. Es blieb danach noch ein Wunsch Gottes in seinem Herzen übrig, obwohl die Schrift sagt, dass alle Werke fertig sind seit Grundlegung der Welt. Trotzdem, und ich möchte euch mal die Frage stellen, warum hat Gott eigentlich alles geschaffen? Warum hat er eigentlich das alles gemacht? Für uns? Für sich? Wofür? Wisst ihr, Gott war ja nicht überrascht vom Sündenfall. Manchmal denken wir, naja, Gott hat einen schönen Plan gehabt und so, wollte ein Paradies schaffen, so alles ganz super und dann ist halt was dazwischen gekommen. Aber das ist nicht, was Gottes Wort sagt. Gott wusste vorher, als er die Welt geschaffen hat, dass wir Menschen sündigen werden. Er war nicht überrascht. Und er wusste auch, dass Israel sündigen wird. Er wusste, dass er Jesus schicken muss. Am Tag der Schöpfung wusste er das. Und er wusste von Anfang an, was es ihm kosten würde. Warum weiß ich das? Weil Gottes Wort uns sagt, dass das Lamm, nämlich Jesus, vor Grundlegung der Welt erkannt wurde. Das heißt, bevor Gott die Welt geschaffen hat, wusste er schon, Jesus muss als Lamm sterben für das, was hier geschaffen wird. Das sagt er in 1. Petrus Kapitel 1, Vers 18. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid, von eurem eitlen, den Väter überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler, ohne Flecken. Er ist zwar im Voraus, vor Grundlegung der Welt erkannt, aber am Ende der Zeiten offenbart worden, um euretwillen. Das heißt, der Vater wusste schon, ich sage es mal ganz einfach menschlich, er wusste, was er sich für einen Ärger einhandelt, als er die Welt geschaffen hat. Und er wusste, was es ihn selber kosten würde, dass es ihm selber alles kosten würde. Nicht nur die Schöpfung, sondern seinen Sohn. Das wusste er am Tag der Schöpfung. Und er hat es trotzdem gemacht. Warum denn? Überlegt euch mal, hättet ihr das gemacht? Den ganzen Ärger, tausende von Jahren, und dann auch noch deinen Sohn? Hättest du das gemacht? Dann schaffen wir doch lieber noch ein paar Engel. Genau. Die sind gehorsam.
Die singen schön.
Aber das ist eine wichtige Frage, über die sollten wir nachdenken, weil Gottes Wort gibt uns tatsächlich eine Antwort darauf. Ich gebe euch mal die erste Antwort. Die finden wir im Epheserbrief. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat, vor Grundlegung der Welt, auch vor der Schöpfung schon, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft oder sagen wir mal Kindschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Epheser 1, Abvers 3. Gott hat das alles gemacht, weil es ihm, da steht, der Wohlgefallen seines Willens war, dass er uns als Söhne und Töchter haben will. Und das durch Jesus. Das geht nur durch Jesus. Das ist sein ewiger Plan. Er wollte Söhne und Töchter haben in seinem Sohn Jesus. Das ist sein ewiger Plan. Darum hat er das gemacht. Und es ging auf keinem anderen Weg. Es geht aber noch weiter. Gott will Söhne und Töchter und er möchte ein Volk von Söhnen und Töchtern. Es geht sogar dahin. Gott möchte ein Volk von Söhnen und Töchtern. Als König möchte Gott ein Volk. Und Sprüche 14, 28 sagt, in der Menge des Volkes besteht die Herrlichkeit eines Königs. Gott möchte ein Volk, nicht irgendein Volk, sondern ein Eigentumsvolk, das ihm gehört, ein Volk, das aus seinen Kindern besteht. Und das ist sein Wunsch, den er hat. Diesen Wunsch hat er schon im Alten Testament. 5. Mose lese ich euch mal vor, 5. Mose 7, Vers 6, da steht, da sagt Gott zu Israel, denn du bist dem Herrn, deinem Gott, ein heiliges Volk. Dich hat der Herr, dein Gott, erwählt, dass du ihm zum Volk seines Eigentums wirst, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Aber das ist ein Vorläufer von dem, was Gott wirklich tun will. In 1. Petrus 2, Vers 9 sagt er, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum für Gott. Gott will ein Volk, das ihm gehört. Und was will er mit dem Volk? Er will unter diesem Volk wohnen. Das ist der Wunsch Gottes. Er will ein Volk, unter dem er wohnen kann. Das ist der Plan Gottes mit der Schöpfung. Und das ist doch unglaublich, wenn man darüber nachdenkt. Gott will unter uns Menschen wohnen. Gott hat das doch nicht nötig. Gott hat es doch nicht nötig. Der ist doch von Ewigkeit zu Ewigkeit her glücklich. Sag ich mal. Ja? Er ist von Ewigkeit her Gott. Aber Gottes Wunsch in seinem Herzen ist, er will ein Volk aus Söhnen und Töchtern haben, unter denen er wohnt. Und Söhne und Töchter, das seid ihr. Wir Menschen. Guckt euch mal an. Was hat denn Gott, dass er uns so liebt? Das da, hier uns. Ich meine, gut, ich liebe meine Frau, aber ich bin auch nicht Gott. Und guckt euch doch an, wie schwach und wie menschlich ihr seid. Ja? Und Gott hat uns in seinem Sohn zu was gemacht, was so ist, dass er sagt, das will ich haben. Das ist mein ganzer Plan, warum ich die Welt gemacht habe. Euch will ich haben, in Jesus. Und ich will unter euch sein. In alle Ewigkeit, ganz nah. Euer Gott und ihr mein Volk. Und ich, Gott, bin unter euch. Das sagt er, ich blätter mal ein bisschen vor, damit ihr das seht, dass das stimmt. Das ist das, was Gott am Schluss auch bekommt. Ja? Und zwar in Offenbarung. Könnt ihr das mal lesen? Da kommt das denn nämlich endlich zustande, ganz zum Schluss. Offenbarung 21, hast du die Stelle schon?
Ja,
willst du mal vor? Ja, ich hab's. Genau. Ganz am Ende der Offenbarung steht, und ich, Offenbarung 21,3, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe das Zelt Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Ich bin begeistert davon, wisst ihr das? Ich bin absolut begeistert davon. Ich denke immer wieder darüber nach, denke, Herr, das ist, also wenn ihr darüber mal nachdenkt, das ist unglaublich, das ist echt erstaunlich. Also wenn wir über Gegenwart Gottes nachdenken, dann brauchen wir das im Blick, dass Gott diesen Wunsch hat, ein Volk zu haben, unter dem er wohnen kann. Das ganze Thema Gegenwart Gottes, das geht von Gott aus, nicht von uns. Wir wollen auch Gottes Gegenwart. Das ist was Gott in uns reingelegt hat durch seinen Geist. Das ist das Gute. Aber in seinem Herzen ist der Wunsch noch viel stärker. Wir sehen im Alten Testament, und das schauen wir uns jetzt mal an, gibt es Vorläufer, Bilder für diesen Wunsch Gottes. Woran wir was lernen können, wie Gott da denkt und wie Gott seinen Wunsch umsetzt, zeichenhaft. Und das Erste, was wir sehen können, ist, dass er zu Israel sagt, das ist der Grund, warum ich euch aus Ägypten rausführe. Warum hat Gott Israel aus Ägypten rausgeführt? Warum? Wisst ihr es? Um sie zu retten? Nein, warum?
Versprechen einzulösen.
Warum bitte?
Versprechen einzulösen.
Versprechen einzulösen, ja. Es gibt eine Stelle, wo er ganz genau sagt, das ist der Grund, warum ich das tue. 2. Mose 29, ab Vers 45, da steht, ich werde mitten unter den Söhnen Israel wohnen und ihr Gott sein. Und sie werden erkennen, dass ich der Herr, ihr Gott bin, der ich sie aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, um mitten unter ihnen zu wohnen. Ich, der Herr, ihr Gott. Da war schon dieser Wunsch Gottes in seinem Herzen, hat ihn getrieben. Ich will ein Volk, unter dem ich wohnen kann. Das ist der Grund, was ihn getrieben hat. Es hört sich vielleicht ein bisschen zu menschlich an, aber hier sagt er das. Ich habe sie rausgeführt, um mitten unter ihnen zu wohnen. Und in Levitikus, also in 3. Mose 26, 11 steht, und ich werde meine Wohnung in eurer Mitte setzen. Und meine Seele wird euch nicht verabscheuen. Und ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein. Und ihr werdet mein Volk sein. Ich bin der Herr, euer Gott, der ich euch aus dem Land Ägypten herausgeführt habe, damit ihr nicht ihre Knechte sein sollt. Ich habe die Stangen eures Joches zerbrochen und werde euch aufrecht gehen lassen. Ich werde in eurer Mitte leben und werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Ich werde meine Wohnung unter euch setzen. Das ist das, was Gott machen wollte. Und wir sehen, wie das miteinander auftaucht. Wohnen und Volk. Ich werde wohnen und ich will das Volk. Und das ist das, übrigens nochmal, um zurückzukommen zu gestern, das ist das, was Mose auch erkannt hat. Der hat diesen Wunsch in Gottes Herzen erkannt und deshalb sagt er, du musst mit uns gehen. Wir sind doch dein Volk. Wodurch sind wir denn sonst ausgezeichnet vor allen Völkern auf der Welt, wenn nicht dadurch, dass du unter uns bist? Also, das ist Gottes Wunsch schon mit Israel und dann hat er ein Bild, dem Volk Israel ein Bild gegeben von seiner Gegenwart. Ein Ort seiner Gegenwart. Und das war die Stiftshütte. Genau. Die heißt eigentlich Zelt der Begegnung, heißt es, oder Heiligtum, ja. Und ich habe euch mal, Silke, kannst du nochmal den Laptop anschmeißen? Ich habe hier Bilder drauf von der Stiftshütte. vielleicht mal machen. Aber wisst ihr, wie groß die Stiftshütte war? Keine Ahnung, was schätzt ihr? Stiftshütte, Heiligtum Gottes, direkt von Gott inspiriert. Was schätzt ihr? Ungefähr?
3 Meter.
Das ganze, die ganze Anlage, meine ich. Die ganze Anlage. Ja, du bist gar nicht schlecht. Also ungefähr, dieser ganze Bau war ungefähr 46 Meter lang, also diese Zeltumrahmung, ja, 46 Meter lang und 23 Meter breit. Das Zelt innen drin war ungefähr 14 Meter lang und 5 Meter breit und ungefähr 5 Meter hoch. Und das Innere, also das Heilige, circa 9 Meter lang und 5 Meter breit. Und das Allerheiligste war nur 5 mal 5 Meter. Ja, das ist nicht so groß. Und übrigens, die äußersten Teppiche, also die äußersten Planen, die da drüber lagen, bestanden aus Dachsfellen. Und Dachsfelle sehen echt nicht gut aus. Die sehen überhaupt nicht gut aus. Und die waren ziemlich sicher mit Wüstensand auch noch voll. Also von außen sah das gar nicht so unbedingt so wahnsinnsattraktiv aus. Ihr müsst bedenken, dass Mose die Pyramiden Ägyptens gesehen hat und die Heiligtümer Ägyptens gesehen hat. Ja. Aber Gott hat ihm genau gesagt, wie er das bauen soll, und er hat es keinen Meter verändert. Ich will jetzt nicht über die Stiftshütte reden, das lohnt sich, die Stiftshütte zu studieren. Das haben andere viel besser aufgearbeitet. Da hat jedes Ding seine Bedeutung. Und jedes Ding kann man aufs Neue Testament auslegen. Und das ist unwahrscheinlich interessant. Ja. Und diese Stiftshütte war der beständige Ort der beständigen Gegenwart Gottes unter seinem Volk. Er hat gesagt, ich will unter euch wohnen. Und er hat dafür diesen Ort gebracht. Und das ist eine Prophetie auf Jesus. Ja, das ist eine Prophetie auf das, was durch Jesus kommen wird. Und ich lese euch nochmal eine Stelle vor. 2. Mose 33, Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es für sich außerhalb des Lagers auf und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch so oft, Mose zum Zelt hinausging, da standen alle Leute auf. Und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, da stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Ja? Ich komme, mach's euch. Ich zeige euch mal ein Bild von der Stiftshütte, wie sie im Tinderpark ist. Ja. Ich hab's gleich. Und zwar muss man hier jetzt. Okay, seht ihr schon was? Okay, wo habe ich die? Ja? Das sind ungefähr 40 Meter hier. 45 Meter. Das, und dann Dachsfelle, also das ist die äußere Ding aus Dachsfell. Wahrscheinlich grau und ein bisschen Wüstensand. Es ist jetzt gar nicht so beeindruckend, finde ich. Von innen, wenn du da reingegangen bist, war es anders. Ja, da waren ganz tolle Dinge drin. Aber das ist ein Bild für Jesus unter uns Menschen. Ja. Von außen gibt es beeindruckendere Dinge. Auf den ersten Blick. Ich finde es stark, dass Gott so ist, ja, muss ich sagen. Also das nochmal, es sind auch Menschen mit drauf, einfach ein bisschen eine Vorstellung. Ja, das ist ein Bild für Gottes Gegenwart unter uns. Und es gibt noch ein zweites Bild, da drin ist die Bundeslade. Die stand in dem in dieser Stiftshütte. Da habe ich auch ein Bild. Kannst du sagen, die Bundeslade habe ich auch Stiftshütte genannt, dummerweise. Das andere. Zeige ich euch das auch gleich noch. Ja, die war aus Akazienholz. Akazienholz ist ein relativ billiges Holz, aber ganz vergoldet. Das ist, hat auch tiefe Bedeutung. Und oben dann diese Engel, keiner weiß genau, wie die aussah. Ja. Die war gar nicht so groß. Ja. Vielleicht so. Ein Stück so. Und da hat man so Stangen durchstecken können, womit man die getragen hat. Und ich denke, dass das, jetzt zeige ich euch noch was, was dann am Schluss ganz beeindruckend war. Gott hat dann zugelassen, dass noch ein anderes Symbol seiner Gegenwart gebaut wurde. Und was war das? Der erste Tempel galt als einer der Weltwunder der Antike. Der erste Tempel muss unwahrscheinlich beeindruckend gewesen sein. Wahnsinns viel Gold, Edelsteine, alles mögliche mit unglaublichen handwerklichen Fähigkeiten. Der Daryl Prince hat gesagt, er glaubt nicht, dass man den heute noch bauen könnte. Die Fähigkeiten gibt es gar nicht mehr. Ja. Also es muss wahnsinns beeindruckend sein, umgerechnet Milliarden von Euro würde das Ding kosten heute. Ja. Und Gott hat es zugelassen, dass es zerstört wird. Ja. Ja, ich sage noch kurz was zur Bundeslade, dann machen wir eine kurze Pause. Weil die Bundeslade lehrt uns noch was über Gottes Gegenwart. Und zwar, lehrt die Bundeslade uns, dass, diesen einen Punkt möchte ich herausgreifen, dass Gottes Gegenwart von Menschen getragen wird. Da gibt es eine Begebenheit, wo im Krieg die Bundeslade an die Feinde fällt, an die Philister. 1. Samuel 5 ist es. Und die Philister nehmen diese Bundeslade und stellen sie in den Götzentempel. Und am nächsten Tag liegt der Gott auf dem Gesicht. Und das passiert mehrmals und dann am Schluss ist er zerbrochen. Und dann haben sie Angst. Und bringen dann die Bundeslade wieder zurück, indem sie die Lade auf einen Wagen stellen, Ochsen davor spannen und sagen, jetzt wollen wir mal gucken, wo die hinlaufen. Und dann, wenn sie dann in Richtung Israel laufen, dann ist tatsächlich wegen der Bundeslade das alles passiert. Das war so ihre Idee. Und die stellen die Bundeslade da drauf, auf diesen Wagen, und die Ochsen laufen los und laufen tatsächlich nach Israel. Einige Zeit später, als David König ist, kommt er auf die Idee und möchte die Bundeslade holen in die Stiftshütte, die er aufgebaut hat. Und er hat die Idee, er stellt die Lade auf einen Wagen mit Ochsen davor. Und einer ist der Fahrer, sitzt da oben drauf, Achjo heißt er, führt er den Wagen. Und dann kennt er diese Geschichte, wie die Ochsen stolpern, der Wagen fast umgibt und der Usia da hingreift, die festhalten will, oder Usa, und stirbt. Es ist über die Geschichte muss man ein bisschen nachdenken. Der Punkt dabei ist, dass David einen Fehler gemacht hat. Gott hat genau vorgeschrieben, wie diese Lade getragen werden muss, nämlich von Menschen. Und ich glaube, Gott will, dass seine Herrlichkeit und seine Gegenwart von Menschen getragen wird. Die ist auf Menschen. Und die ist nicht verbunden mit einem Wagen oder mit einem Gebäude, ich sag mal so, oder mit einem Gebäude oder mit einer Methode oder mit einem irgendwelchen solchen menschlichen Dingen. Diese Idee hat David von den Philistern hergeholt und die war falsch. Und genauso holen wir manchmal Ideen von den Philistern in der Gemeinde, aus der Welt, von irgendwelchen anderen Leuten, die sagen, das funktioniert. Du musst einen Wagen nehmen, dann funktioniert die Gemeinde. Du musst diese und jene Methode probieren, dann funktioniert das. Diese Methode ist von den Philistern. Aber darauf will Gott nicht seine Herrlichkeit geben. Seine Herrlichkeit ist auf Menschen. Gott sucht nicht ein Gebäude, in dem er wohnen kann und nicht einen Wagen, mit dem er fahren kann. Gott sucht Menschen, unter denen er wohnen kann. Das ist die Offenbarung über seine Gegenwart und über seine Herrlichkeit, ja, die an der Bundeslade hängt. Okay, das ganz kurz. Jetzt machen wir eine kurze Pause, damit ihr einmal durchschnaufen könnt. Und dann gehen wir weiter, weil das ist ein Thema, das Gott unter uns wohnen will, und kommen langsam zum Ziel. So, in ein paar Minuten geht es dann weiter.